Wir müssen reden. Publica spricht Klartext. Der Podcast, der auch den großen Nahrungsmittelmultis genau auf die Finger schaut.
Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext.
Mein Name ist Nico Meyer. Herzlich willkommen. Ja, die Nahrungsmittelmultis, sie sind nicht zu denken ohne Nestle, aber auch nicht ohne Kritik. Palmöl, tiefe Löhne für die Bauern, Preisdumping oder auch die Worte des Nestle-Chefs hallen nach, Wasser sei kein Menschenrecht. Aber Nestle wird auch kritisiert in seinem Kerngeschäft der Ernährung. Was gesund und vielleicht sogar sportlich klingt auf den Verpackungen, ist es meist nicht. Und genau darüber möchte ich heute sprechen mit unserem Gast. Das ist Manuel Abebe. Herzlich willkommen.
Hallo Nico.
Schön, bist du hier. Gleich der Einstieg. Nestle hat einen Slogan, Good Food, Good Life, also gutes Essen, gutes Leben. Ist das auch das, das dir in den Sinn kommt, wenn ich Nestle sage?
Ja, nicht ganz. Also Good Life, ein gutes Leben, ich glaube, das ist nicht etwas, das man kaufen kann im Supermarktregal. Aber auch bei Good Food sind Bedenken sicher angebracht. Nestle selbst hat in einem internen Dokument, das 2021, also letztes Jahr, in der Financial Times gezeigt wurde, sagen müssen, dass 60% der eigenen Lebensmittel nicht gesund sein. Und egal, was man machen würde, in der Rezeptur, bei Änderungen etc., gibt es gewisse Kategorien, die einfach nie gesund sein würden. Also Good Food kann das auch nicht sein.
Gerade wenn man an Übergewicht denkt und die Probleme, die daraus entstehen, wenn man gerade Lateinamerika zum Beispiel anschaut, ist das ein großes Problem. Man hat in den letzten Jahren da begonnen, mehr für gesunde Ernährung zu kämpfen.
Ja, und vor allem gegen ungesunde Ernährung, muss man sagen. In Chile hat man vor 10 Jahren schon entschieden, dass man ungesunden Lebensmitteln mit zu viel Zucker, zu viel Salz, zu viel Fett mit Stoppschildern entgegentreten will. Also wenn du ein Produkt siehst im Supermarktregal, das zu viel Zucker hat, dann siehst du ein schwarzes Stoppschild. Sprich, du weißt, wenn ich das kaufe, gehe ich möglicherweise für meine Gesundheit ein Risiko ein. Und gerade die Risiken von dieser ungesunden Ernährung sind Übergewicht, Fettleibigkeit, aber auch die Folgekrankheiten wie Diabetes Typ 2, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also die Effekte von diesem ungesunden Essen sind wirklich nicht zu vernachlässigen. Chile hat dann diese schwarzen Stoppschilder eingeführt und auch Peru und Ecuador sind dem Vorbild gefolgt.
Du sagst es schon, Stoppschilder hast Zucker genannt, aber ich nehme an, es gibt noch mehr als nur Zucker in dem Fall.
Ja, genau. Zucker, Salz, gesättigte Fettsäuren, zu viele Kalorien, das sind alles Faktoren, die ein Lebensmittel potenziell ungesund machen, wenn man es in zu großen Mengen konsumiert vor allem.
Und ich stelle mir vor, wenn man jetzt diese Produkte vor sich hat, dann gibt es Produkte, die haben sehr viele von denen, andere haben wenige. Wie sieht das denn im Alltag aus?
Ja, also vielleicht kannst du dich noch erinnern, wie du vor einigen Jahren noch in der Schweiz auch einkaufen musstest. Wenn du wissen willst, was in einem Produkt drin ist, musst du es immer umdrehen und auf der Rückseite schauen, was in dieser Tabelle steht, wie viele Gramm Zucker und wie viel Prozent des täglichen Bedarfs das abdecke. Und das ist alles ziemlich kompliziert. Und gerade für Kinder ist ein Prozentrechnen quasi unmöglich. Und mit diesen Stoppschildern können auch Kinder relativ schnell erkennen, ist zu viel von etwas drin und von wie vielen Dingen ist zu viel drin. Und es gibt dann auch so Geschichten von Challenges. Also auf dem Schulhof vergleichen dann Kinder, wie viele Stoppschilder sie haben. Und es gewinnt nicht der am meisten Zucker drin hat. So viel kann ich dir erzählen.
Genau. Du hast es erwähnt, es gibt Gegenwehr mitunter auch in Mexiko. Warum ist dieser Fall vielleicht ein bisschen spezieller als, sagen wir, Chile?
Ja, in Mexiko ist das Problem wirklich groß. Also 3/4 der erwachsenen Bevölkerung in Mexiko sind mittlerweile übergewichtig. Das Land hat sogar einen nationalen epidemiologischen Notstand erklären müssen, weil das Problem des Übergewichts wirklich grassierend ist. 2018, so der Vizegesundheitsminister von Mexiko, war jeder zweite Todesfall in Mexiko im Zusammenhang mit ungesunder Ernährung.
Das sind schon unglaubliche Zahlen. Logischerweise hat Mexiko ein Interesse daran, eben die Bevölkerung gesünder zu machen, auch über die Ernährung. Auf der anderen Seite steht aber Nestle, da stelle ich mir vor, da geht es auch um die Finanzen, ein großer finanzieller Verlust, wenn Mexiko all diesen Zucker oder diese ungesunderen Produkte dann aus dem Markt nimmt, wenn du sagst, 60% von Nestles Produktekatalog sind ja ungesund oder sind ungesund.
Ja, genau. Also wir haben vorhin schon von Chile gesprochen, da ist der Jahresumsatz von Nestle etwa eine halbe Milliarde. Bei Mexiko sind das 3 Milliarden jährlich. Also es ist wirklich ein großes Ding für Nestlé, der 5. größte Markt des Unternehmens. Und dementsprechend wollte sich Mexiko wirklich auch zur Wehr setzen. Wir haben dann ausgerechnet mit Marktdaten, die wir uns besorgt haben, wie der Schaden für Nestlé etwa aussehen könnte auf die Produkte, die eben von diesen Warnhinweisen betroffen sind. Und da gibt es dann Produkte wie Schokolade und Confiserie oder Eiscreme, die alle mittlerweile so einen Warnsiegel tragen. Denn das Gesetz wurde ja implementiert in Mexiko, so viel vorweg. Da sind wir bei 270 Millionen Jahresumsatz für Schokolade, 150 Millionen für Eiscreme, nochmal 140 für Getränke in Pulverform und insgesamt noch mit Frühstücksflocken und übersüßten Milchprodukten kommt man so auf eine konservative Schätzung von rund 1 Milliarde Franken Jahresumsatz, die für Nestlé in Mexiko in Gefahr war.
Das würden Sie sicher spüren. Aber jetzt bei diesen Verbotsschildern, das hat man in Mexiko, aber auch in der Schweiz oder in Europa ist man ja mittlerweile nicht mehr ohne einen visuellen Vergleich. Es gibt diesen Nutri-Score, diese Tabelle, wo man sieht von A bis, ich weiß es nicht, E ist es, glaube ich, diese Farbskalierung. Wo liegt denn der Unterschied zwischen unserem System und dem mexikanischen?
Ja, der Nutri-Score ist freiwillig in der Schweiz. Und Nestlé hat den in der Schweiz sogar selbst eingeführt. Also der Nutri-Score ist ein System, das Nestlé für Zentraleuropa als das ideale System erachtet. Und wenn man aber vergleicht, wie Produkte mit dem Nutri-Score und mit den Warnhinweisen abschneiden, sieht man, dass es große Unterschiede gibt. Weil während die Warnhinweise klare Schwellenwerte kennen für Zuckermenge oder Salzmenge in Produkten, erlaubt es der Nutri-Score, dass man zwischen positiven und negativen Aspekten etwas abwägen kann. Also sprich, wenn du zu viel Zucker drin hast, kannst du mit Eiweiß oder mit Nahrungsfasern diesen Zucker wieder ausgleichen in der Bewertung.
Das heißt dann, es kann sein, dass man einzelne Produkte hat, die vielleicht in einem A-Level sind, in einem Nutri-Score, aber sehr viele dieser schwarzen Verbotsschilder in Mexiko tragen würden, richtig?
Ja, genau. Wir haben das vergleichen wollen und haben die Schweizer Produkte genommen, weil man muss wissen, dass das Ziel dieser Kennzeichnung ist nicht, dass man die Produkte einfach stigmatisieren will, sondern es soll auch den Unternehmen Anreize geben, dass sie eben ihre ungesunden Rezepte anpassen. Und in Mexiko ist das mittlerweile sogar geschehen, aber die Schweizer Produkte kennen eben eher noch konservativere Rezepte. Und wenn man anschaut, wie die Schweizer Produkte nach den mexikanischen Schwellwerten abschneiden würden, sieht man, dass sogar Produkte, die als gesund eingestuft werden, beim Nutri-Score immer noch 3 Warnsiegel kriegen würden in Mexiko. Also ein wirklich großer Unterschied.
Ich nehme an, da wird Nestlé logischerweise dagegen kämpfen, auch gegen diese Verbotsschilder. Was vielleicht etwas speziell ist, Nestlé hat auch die offizielle Schweiz hier eingebunden und dazu habt ihr eine Recherche gemacht. Kannst du das etwas erläutern, was ihr da ganz genau angesehen habt?
Ja, genau. Also man muss sagen, Nestlé hat auch in Mexiko über die Industrieverbände, über ihre Zulieferbetriebe bereits mit Lobbying begonnen gegen dieses Gesetz, als die Pläne aufkamen. Und zu etwa derselben Zeit gingen vom SECO bei der WTO und auch offizielle Briefe bei der mexikanischen Regierung ein, die mit ähnlichen Bedenken aufkamen. Und jetzt konnten wir in Dokumente reinsehen, die das RTS-Recherche-Magazin Temps Présent durch das Öffentlichkeitsgesetz erhalten hatte, und können so rekonstruieren, dass eben Nestlé auch die offizielle Schweiz angesprochen hat und um Hilfe gebeten.
Was stand denn da so drin?
Ja, ich habe da mal ein Mail ausgedruckt. Mhm. Da bedankt sich eine Person, die bei Nestlé arbeitet. Es war eine große Freude, sie letzte Woche in Vevey, also beim Hauptsitz von Nestlé, wiederzusehen. Wir würden ihre Hilfe und Empfehlungen bei unseren Lobby-Efforts, also bei unseren Lobby-Vorstößen in Mexiko schätzen, sofern sie es denn angebracht finden. Und dann gibt es auch gleich schon die Vorschläge, bei welchen Initiativen, bei welchen Gesetzen denn das SECO eingreifen solle. Es gibt dann auch gleich noch eine Notiz dazu, wo drin steht, welche genauen Themen das Nestlé identifiziert habe.
Also man hat eigentlich dem SECO pannenfertig hingelegt, was denn eine gute Antwort wäre aus Sicht von Nestlé.
Genau, eine Steilvorlage. Mhm. Und dann ein paar Wochen später gibt es einen Brief vom SECO adressiert an die mexikanischen Behörden mit gewissen Argumenten. Man macht sich hier gegen das Gesetz stark und ich finde es vor allem interessant, wenn man das Memo das Nestlé an Seco geschickt hat und den Brief, der von Seco dann als offizielle Schweizer Position an die mexikanischen Behörden ging, wenn man die nebeneinander stellt. Also vielleicht kann ich hier aus dem Memo mal das erste Argument vorbringen, das Nestlé-Argument. Also die Schwellenwerte, die sind zu radikal und restriktiv und haben keine wissenschaftliche Basis. Das SECO fragt dann Mexiko, ja, wir würden gerne die wissenschaftliche Basis und die technische Evidenz hinter diesen Schwellenwerten von Ihnen erfahren.
Also man hat eigentlich wirklich genau die Argumente von Nestlé übernommen beim SECO. Zieht sich das so durch das Schreiben dann vom SECO an die mexikanische Regierung auch weiter durch? Sieht man weitere dieser Punkte, die sich übernehmen?
Ja, genau. Es gibt noch einen zweiten Punkt, die auf den Codex Alimentarius verweisen. Das ist ein internationales Werk zur Lebensmittelkennzeichnung unter anderem. Und auch da sagt Nestlé SECO, dass diese Warnungen nicht vorgesehen seien in diesem Codex. Und auch das SECO kommt wieder mit dem Argument, dass die Codex-Richtlinien keine Warnhinweisnutzung vorsehen. Also es ist auch das zweite Argument vom SECO, das direkt aus der Feder Nestlés stammt.
Aber wie stufst du das generell ein? Also es ist ja schon ein bisschen bedenklich, wenn ein Staatssekretariat für Wirtschaft, das SECO, dann halt hinsteht und die Interessen eines Players der Wirtschaft so vertritt gegenüber einem anderen Staat, oder?
Ja, genau. Also das Mandat, das das SECO in der Außenwirtschaftspolitik hat, ist ja das Interesse des Wirtschaftsstandorts Schweiz zu vertreten. Aber wenn dann die offizielle Schweizer Position sich nicht aus den konsolidierten Interessen von mehreren Akteuren, also sprich den verschiedenen Unternehmen, nicht nur eines Unternehmens, aber auch der Zivilgesellschaft und anderen Bundesstellen zusammenstellt, dann hat man schon ein Problem. Und man sieht auch in internationalen Dokumenten, dass die Position der offiziellen Schweiz zum Teil komplett gegenüber der Argumentation, die das SECO dann quasi in einem Alleingang vorgebracht hat, komplett widersprechen.
Und das zeigt ja auch gerade, wie wichtig diese Recherchen sind, nicht nur hier bei uns in der Schweiz, sondern auch gerade in Ländern wie Mexiko. Und da gibt es ein Video von einer Konsumentinnen- und Konsumentenschutzorganisation, der Poder del Consumidor. Das sehen wir uns doch kurz an. Es spricht Paulina Magaña.
Die Recherche von Public Eye ist sehr wichtig. Sie zeigt, welche Interessenskonflikte innerhalb der Regierungen bestehen und wie die Lebensmittelindustrie versucht, sich gegen Maßnahmen zur Bekämpfung der Fettleibigkeit zu wehren, die ihren wirtschaftlichen Interessen schaden. Es ist nicht das erste Mal, dass dies in Mexiko passiert. Die Industrie hat sehr oft versucht, diese Politik zu blockieren. In diesem Fall tat sie es jedoch über die Regierung eines fremden Landes, die Argumente von Nestlé übernommen hat und zu ihren Gunsten intervenierte.
Ja, es sei nicht das erste Mal, dass gerade die Industrie so agiert innerhalb eines Landes, aber dieses Mal sei es halt wirklich so, dass es über einen anderen Staat gegangen sei. Ich verstehe die Kritik. Auf der anderen Seite kann man dann doch aber auch sagen, ja, das SECO, Staatssekretariat für Wirtschaft, es muss sich doch für die wirtschaftlichen Interessen einsetzen. Und wenn man die Schweizer Wirtschaft anschaut, dann ist Nestlé ja sicher einer der wichtigsten Player. Gibt es denn da wirklich so viel zu kritisieren?
Ja, also zunächst eben, Nestlé ist einer der wichtigsten Player, aber Nestlé ist nicht die Schweizer Wirtschaft. Also das SECO muss sicher die wirtschaftliche Position nicht nur mit Nestlé, sondern allen betroffenen Unternehmen absprechen, aber dann auch mit den anderen Bundesstellen, mit der Zivilgesellschaft, mit der Wissenschaft etc. Also die Außenwirtschaftspolitik in der Schweiz kann nicht nur von Nestlé diktiert werden.
Und da sieht man nicht nur, dass diese Kritik hier in der Schweiz passiert oder bei Konsumentenschützerinnen und Konsumentenschützern, sondern es passiert auch von Staatsoberhäuptern. Im Falle von Mexiko ist das Andrés Manuel López Obrador, der Präsident von Mexiko. Auch hier haben wir ein Video, das schauen wir uns auch noch kurz an.
La empresa defiende, ¿no? Su producto.
Das Unternehmen verteidigt seine Produkte und seine wirtschaftlichen Interessen.
Tiene que defender a la empresa.
Und die Regierung muss das Unternehmen verteidigen, aber sie muss auch sicherstellen, dass die Konsumentinnen und Konsumenten nicht beeinträchtigt werden, dass die Gesundheit nicht beeinträchtigt wird.
La democracia y la separación.
Deshalb ist die Demokratie gut und auch die Trennung zwischen wirtschaftlicher und politischer Macht. Denn früher war es die wirtschaftliche Macht, die dominierte.
Früher habe die wirtschaftliche Macht überwogen. Wenn man jetzt aber solche Sachen hört, wie das SECO das interveniert hat, dann fragt man sich ja schon auch, wenn jetzt hier in der Schweiz nicht die Zeitungen voll sind mit solchen Reaktionen, aber ein Staatsoberhaupt das doch kritisiert. Wie stark ist das Lobbying denn von Nestlé in der Schweiz?
Ja, Nestlé ist in der Schweiz wirklich sehr gut vernetzt, muss man sagen. Der Konzern, und das spricht auch für seine Geschichte, hat in der Schweiz sich ein großes Netzwerk erarbeitet in sowohl die Wissenschaft, aber auch in die Ernährungsverbände, in die Verwaltung und auch bis tief in die Politik. Also der Konzern ist eigentlich an allen Fronten in der Schweiz mit diskreteren oder wenig diskreteren Verbindungen anzutreffen.
Mhm. Ich stelle mir das als sehr komplexes Netzwerk auch vor. Wie gibt es da, hat man da noch den Durchblick?
Ja, also vielleicht eine Anekdote, die etwas diese Soft Power von Nestlé illustriert, ist die sogenannte schweizerische Ernährung, die sogenannte Eidgenössische Ernährungskommission. Das ist ein Expertengremium, das diese Ernährungspyramide, vielleicht kennst du sie noch aus der Schule, die dir sagt, von welchen Lebensmitteln du viel und von welchen wenig essen kannst.
Zucker ganz oben und so.
Genau, Zucker ganz oben, unten Wasser und Gemüse. Und diese Expertenkommission, die gibt dem Bund Ratschläge, was in diese Pyramide reinkommen soll. Und jetzt hat 2020 diese Kommission einen Bericht zuhanden des Bundesrats verfasst und ihm Ratschläge gegeben, welche neuen Produktgruppen das in diese Pyramide reinkommen sollen, eben gerade wegen dieser Übergewichtsproblematik. Und wenn du dann schaust, wer diesen Bericht geschrieben hat, dann ist ein Kapitel von einer Person verfasst, die direkt bei Nestlé selbst arbeitet. Und wenn du dir dann anschaust, wie dieses Kapitel in diesen Bericht reinkommen konnte, dann schaust du dir die Verbandsmitgliedschaften an, die hinter den Leuten in dieser Kommission sitzen, und siehst auch da, dass es verschiedene Sponsorings von Nestlé an die Verbände gibt. Also es ist so Soft Power, dieser kleine, aber doch an vielen Orten zugreifende Einfluss, der Nestlé auch in der Schweiz zu einem wirklich mächtigen Akteur macht.
Dann die logische Frage nach der Regulierung, vielleicht zuerst ein bisschen noch in der Schweiz zu bleiben, die Regulierung bezüglich des Lobbying. Wie müsste man da vorgehen? Was gilt es hier zu tun?
Ja, also in der Schweiz ist ganz wichtig, dass solche Eingriffe, solche Alleingänge des SECOs in der Außenwirtschaftspolitik verhindert werden. Die neue außenwirtschaftspolitische Strategie sieht auch vor, dass das SECO seine Position mit verschiedenen Akteuren konsolidieren muss. Also die Zivilgesellschaft, auch die Wissenschaft und logischerweise die anderen Bundesämter müssen einbezogen werden. Und da muss man wirklich Instrumente haben, dass das sichergestellt ist und auch gesetzlich festgeschrieben wird.
Und wenn man es jetzt noch international anschaut mit dieser Geschichte mit Mexiko, siehst du auch da noch Regulationen, wie es im internationalen Bereich bessere Möglichkeiten gäbe, das zu regulieren?
Ja, das ist die ewige Frage im Freihandel, oder? Also jetzt in diesem Beispiel hat die offizielle Schweiz mit Nestlés Argumenten bei der WTO eingegriffen. Und hier ist meine persönliche Meinung, darf dieses Instrument des Freihandels nicht so ausgelegt werden, dass die Interessen von einzelnen Unternehmen versuchen, die staatliche Souveränität anzugraben.
Vielleicht noch abschließend, ich habe so ein bisschen auch das Gefühl, Nestlé fährt hier so ein bisschen eine Doppelstrategie. Man hat einerseits so dieses Image-Branding nach sportlich gesund, bessere Ernährung, Nutri-Score, alles ist leicht, gesund, locker. Auf der anderen Seite sieht man jetzt diese Mechanismen, sieht 60% der Produkte sind ungesund. Man sieht den Druck auf Länder, diese Produkte weiterhin zu behalten. Es ist so ein bisschen ein doppeltes Spiel, nicht?
Ja, es ist genau wie eingangs beschrieben, oder? Good food, good life. Man lässt sich immer ein bisschen Spielraum offen. Was ist denn gut? Ist das gesund oder ist das bewegt? Also ist man selbst dafür verantwortlich, dass man sich bewegt und sich quasi diesen Konsum an Zuckerprodukten von Nestlé leisten kann? Oder steht doch eher das Unternehmen in der Verantwortung, den Leuten Lebensmittel zu verkaufen, die sie nicht krank machen? Und das Vorgehen hinter den Kulissen von Nestlé, jetzt in diesem Fall, aber auch in anderen Fällen gegen strikte Regulierung dieser ungesunden Lebensmittel, zeigt einmal mehr, dass das Gesicht, das Image von Nestlé, das klingt sauber, klingt sehr locker. Aber wenn du schaust, welche genauen Regulierungsvorschläge das Unternehmen kennt und auch bekämpft in den Ländern, dann siehst du, es ist ein doppeltes Spiel vom Unternehmen.
Danke vielmals für diese spannenden Einblicke, Manuel Abebe.
Danke dir, Nico.
Und dir möchte ich danken für deine Aufmerksamkeit, und sollte dich diese angesprochene Recherche weiter interessieren, du findest dazu einen Link in den Beschreibungen. Und auch weitere Episoden von Wir müssen reden, Public Eye spricht Klartext, findest du im Audioformat auf deinem gängigen Podcast-App oder als Videoformat auf YouTube. In diesem Sinne, danke herzlichst.
Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext.